Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Sie sind eindeutig unzufrieden. Die Allgemeinpraktiker in der Schweiz. Sie finden, dass man im Gesundheitswesen, das ständig teurer wird, auf ihre Kosten möchte sparen. Immer mehr hören darum auf. Immer mehr Hausärzte, die in Pension gehen, finden keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin mehr. Kein Wunder, sehen sich die Hausärzte immer mehr als Auslaufmodell. Ist das aber wirklich so? Haben die Hausärzte effektiv keine Zukunft? Oder eben doch? Das ist das Thema von diesem Doppelpunkt. Wir wollen aber auch schauen, wie sich das Berufsbild und die Arbeit der Ärzte in den letzten zwei Jahrhunderten verändert hat, und zwar am Beispiel der Berner Ärzte. Die Geschichte der Berner Ärztegesellschaft eignet sich darum gut, weil sie als einzige auf eine ununterbrochene 200-jährige Tradition zurückschauen kann. Der Martin Heule hat sich von praktizierenden Hausärzten für ihren Beruf erzählen und er hat einen Medizinhistoriker gefragt, wie es denn früher so ausgesehen hat bei den Töchtern.
1809 ist in Burgdorf die Berner Ärztegesellschaft gegründet worden. Wie wäre das gewesen, wenn ich dort mal gelebt hätte und zum Doktor hätte müssen? Wie hat es bei ihm ausgesehen und wie hat er mich kuriert? Der Hubert Steinke, Oberassistent am Institut für Medizingeschichte von der Uni Bern.
Ihr wäret sehr wahrscheinlich gar nicht zum Arzt gegangen, sondern wahrscheinlicher ist es, dass er zu euch gekommen wäre. Gut zwei Drittel, wenn nicht sogar mehr von den Behandlungen finden beim Patientenheim statt. Und zwar deswegen, weil der Arzt eigentlich gar kein richtiges Instrumentarium zur Verfügung hat, was nötig würde machen, dass man zum Arzt geht, sondern er kann das, was er macht, auch genauso gut beim Patienten heim machen. Das ist primär die Befragung vom Patienten für das Herausfinden von der ganzen Krankengeschichte und nachher die Untersuchung manuell und vor allem visuell, Puls nehmen, Zunge zum Beispiel anschauen etc. Aber er braucht dazu eigentlich kein technisches Hilfsmittel.
Kurz noch die Patientenseite. Es hat ja da noch keine Krankenkasse gegeben. Zu wem ist er denn überhaupt gekommen, der Arzt? Denn? Wie angesehen, wie reich hätte der Patient müssen sein?
Grundsätzlich ist eigentlich Spektrum geht über sämtliche soziale Schichten, aber es ist klar, dass es natürlich eine finanzielle Frage ist und damit sind es natürlich schon primär die Leute aus bürgerlichen Kreisen, die finanziell besser gestellt sind, aber im Notfall gehen natürlich auch die Leute aus einfacheren, ärmeren Verhältnissen unter Umständen zum Arzt. Oder sie werden dann, zum Beispiel jetzt in Bern, via städtische Unterstützung, kommen sie zum Beispiel ins Inselspital und werden dort von einem Arzt behandelt auf Kosten der Stadt.
Was kann denn der Doktor 1809?
Die Möglichkeiten sind aus unserer heutigen Perspektive relativ limitiert. Aus damaliger Sicht würde jetzt ein Arzt sagen, mal, wir haben durchaus unsere Möglichkeiten. Es ist primär noch Medizin, die mit Heilkräutern schafft und mit Säftetherapie in dem Sinn, dass man versucht, auf das Gleichgewicht der Körpersäfte einzugreifen, indem man Aderlass macht oder schröpft oder Einläufe macht. Also das sind die zwei Hauptelemente, die Heilmitteltherapie und das Eingehen auf den Säftehaushalt. Und dann kommt natürlich eine ganze Breite auch von der Diätetik, dass man schaut, wie ist die gesamte Lebensführung, Ernährung etc. Plus vereinzelte neuere Heilmittel, nicht pflanzlicher, sondern mineralischer Natur, die man auch einsetzt.
Ich bin mit 6 Jahren am Blindarm operiert worden. Hätte ich das damals mal überlebt?
Nein, ihr wäret sehr wahrscheinlich gar nicht operiert worden. Es ist sehr selten, dass man grössere Operationen durchgeführt hat. Und wenn, dann ist aufgrund von Infektionsgefahr sind die Überlebenschancen nicht so gross.
Mein Schicksal als Kind mit einer Blindarmentzündung wäre also 1809 gleich besiegelt gewesen. Und der Urs Boschung, Professor für Medizingeschichte an der Uni Bern und Leiter vom Medizinhistorischen Institut, malt mir mein Ende im zarten Alter noch aus.
Blinddarmentzündung ist natürlich einfach ein starkes Bauchweh gewesen mit Fieber. Und da hat man sich einfach längere Zeit müssen still haben. Entweder ist das mit der Zeit wieder ausgeheilt. Oder es hat halt nachher, das Fieber so überhand genommen, dass man an der Infektion ist gestorben. Wenn das in den Bauch hineingeplatzt ist, dann ist es sehr schlecht gewesen. Wenn es aber verklebt ist an der Bauchwand, hat es unter Umständen einen Abszess gegeben, den man irgendwie hätte können überstehen. Und noch bis in Zeiten von 1880 haben Chirurgen und Internisten miteinander diskutiert, ob man der Blinddarmentzündung soll konservativ oder chirurgisch behandeln. Indem die Internisten gesagt haben, wenn man da ruhig sich haltet, 4 Wochen, und Opiumtinktur nimmt, dass der Darm möglichst ruhig gestellt wird, dann kann man das gut überleben, ohne die gefährliche Operation. Wenn Chirurgen eben erst müssen beweisen, dass frühe Operation erfolgreich ist und nur dann erfolgreich ist, eben, wenn man es wirklich früh macht und nicht zu lange wartet, bis es einen grossen Abszess gab, wo immer Gefahr war, dass es eben sich in Bauchhöhle ergossen hat und dann zur tödlichen Sepsis hat geführt.
Natürlich nicht nur Blinddarmpatienten ist es dort mal schlechter gegangen als heute. Man ist, ganz einfach gesagt, schneller und häufiger an viel mehr gestorben als heute. Es sei dort mal, hat der Hubert Stenke gesagt, eine Medizin gewesen, die mit Heilkräutern geschafft hat. Da spitzen natürlich viele Toren und sagen sich, aha, haben die noch vor 200 Jahren ein Wissen über Heilkraft der Pflanzen gehabt, wo dann alles wie mehr verschwunden ist, zurückgedrängt worden ist?
Das ist Erfahrungswert von diesen Behandlungen mit diesen Heilkräutern, die natürlich über 2000 Jahre waren. Das ist ein Prinzip von der Antike bis in diese Zeit, wenn man das so tradiert hat und dauernd daran herumgefielt und neue Erkenntnisse so gewonnen hat auf eine empirische Art, die nicht den modernen Doppelblindstudien entspricht, aber durchaus auch seine Wertigkeit hat durch die Erfahrungsgewinnung über die Zeit.
Die Doktor haben 1809 also immer noch angeknüpft an das, was man seit der Antike gewusst hat. Aber wie ist man denn überhaupt dort mal Doktor geworden? Durch Hubert Steinke und zuerst aber noch durch Urs Boschung.
1809, wo die medizinisch-chirurgische Gesellschaft gegründet wurde, war gerade so eine Übergangsperiode gewesen, wo ein Teil der Wundärzte zuerst schon eine Lehre gemacht, aber nachher sich akademisch noch weitergebildet. In Bern hat es die Akademie gegeben, ab 1805. Die hat Mediziner ausgebildet, die nicht können Doktor med werden, also mit Diplom, sondern die sind Arzt oder Wundarzt gewesen. Und daneben hat es dann die gegeben, die diese Ausbildung gemacht, vielleicht zuerst noch mit Lehre, nachher Akademie in Bern, aber nachher an der Deutschen Universität noch, oder allenfalls in Basel, noch einen Doktor med erworben. Und dann damit die richtige akademische obere Schicht, die den Ärzten dargestellt haben. Der erste Präsident der Bernischen Medizinisch-Chirurgischen Gesellschaft war noch einer, der eine Lehre gemacht hat, und Arzt und Wundarzt war. Und der zweite hat eine Ausbildung gehabt, die er in Jena mit dem Doktorat abgeschlossen hat und nachher selber an der Akademie in Bern war Professor für Chirurgie. Und damit eben eigentlich die beiden Stände, die es da hat Gulden jetzt zusammenzuschliessen in der medizinisch-chirurgischen Gesellschaft darstellen.
Was ist genau ein Wundarzt?
Der hat im Prinzip eben das gemacht, was der Arzt, also der akademische Arzt, nicht hat gemacht, nämlich alles das, was man die Hände hat, braucht. Das sind mal alle äußeren Krankheiten gesehen, auch die Hautkrankheiten, Geschlechtskrankheiten vielfach behandelt, aber dann auch Wunden behandelt, genäht, aber auch Verrenkungen und Brüche, also Armbrüche, Beinbrüche, andere Knochenbrüche behandelt und dann eben, aber nur zu einem kleinen Teil, eben auch die grösseren Operationen, wie eben Amputationen, Steinschnitt, Starrstich, wo es blutig ist zu und her gegangen.
Was für ein Prestige hat der Arzt gehabt, 1809?
Der Arzt, der akademische Arzt, der gehört grundsätzlich zum Bürgertum, ist in dem Sinn wie ein Pfarrer oder ein Jurist, eine Person von anständigem Recht am Ansehen, hat aber unter Umständen Patienten, die ihm sozial übergeordnet sein, auch finanziell. Ist in dem Sinn vom Ansehen vielleicht ein bisschen weniger angesehen als unsere heutige Ärzteschaft. Vor allem auch, weil er vielleicht noch stärker als heute einer Konkurrenz ausgesetzt ist. Also wenn ein Patient mit der Behandlung nicht einverstanden ist, ist es relativ schnell dazu gekommen, dass der Arzt gewechselt hat, weil eben der Grossteil der Patienten doch der relativ vermögenden Gesellschaftsgeschichte zugehört hat, die hätte können auswählen.
Also er musste einen Erfolg haben, oder?
Er musste Erfolg haben. In dem Sinn hat es ganz klar auch rechte Unterschiede gegeben im Ansehen von einem Arzt, einem, der eine internationale Reputation hatte und Patienten auch brieflich in Europa behandelt hat, konnte anders mit seinen Patienten umgehen als ein Arzt, der frisch ab Studium gekommen ist und noch keine Erfahrungen, noch keine Heilungserfolge können nachweisen.
Aber da ist ja etwas grundsätzlich ähnlich wie heute, wo man Tendenz hat zu sagen, wer heilt, hat Recht.
Ja, das trifft auf die Zeit 1809 sicher zu, indem eben Patienten nicht unbedingt immer einen akademischen Arzt beizogen haben, sondern unter Umständen auch einen Wundchirurg, vielleicht auch eben für ein innerliches Leiden, das eigentlich nur der Arzt hat. Rechtlich Befugnis hat zu behandeln oder dass man einen erfahrenen Heiler einmal beizogen hat. In dem Sinn ist man sehr pragmatisch umgegangen und hat den gewählt, wo man das Gefühl hat, der am besten einem helfen kann.
Wer hält, hat Recht. Das ist im Einzelfall immer zutreffend. Das reicht aber nicht, wenn man muss Erfahrungen sammeln. Erfahrungen muss man irgendwie können ordnen. Und für Erfahrungen können zu ordnen und eine Ordnung zu haben, braucht es irgendeine Vorstellung, was Krankheit eigentlich ist. Und die reine Empirie, die ist eben diesen nicht professionellen Heiler immer vorgeworfen worden. Die können zwar hier und da etwas heilen, aber die wissen nicht warum. Und es geht immer wieder in der Medizin und in der wissenschaftlichen Medizin darum, können im Rahmen von dem, was man zu einer bestimmten Zeit kann akzeptieren kann, erklären, wie die Leiden zustande kommen, was sie eigentlich bedeuten und was sinnvoll ist, dass der Arzt hier jetzt kann machen, darf machen und soll machen. Und das ist eigentlich das, was eben die ärztliche Tätigkeit im Laufe der Zeit irgendwie konstant hat. Dass es darum geht, jeweils dem Ganzen einen Sinn zu geben und dort aus dem Sinn heraus ohne Berechtigung kann finden für das, was man eben jetzt hier selber macht. Und dass man das auch einfließen kann, zum Beispiel in eine Beurteilung von der Krankheit im Sinn von der Prognose, dass man kann sagen, das ist eine schwere Krankheit, da ist es gefährlich oder da ist es nicht so gefährlich. Und damit eben auch helfen, den Patienten ihre eigenen Leiden jeweils irgendwie zu überstehen und selber zu verstehen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen denen, die eben die Medizin als Wissenschaft betreiben und denen, die einfach nur sagen können, ich habe Recht, weil ich geheilt habe.
Ross Boschung, der Leiter vom Medizinhistorischen Institut zu Bern.
Das ist eine Improvisation vom Violinist Hans Burgener. Der Geiger Hans Burgener ist aber auch Arzt, Hausarzt und seit 30 Jahren Facharzt für chinesische Medizin. Und er ist ein Teilzeitarzt und also auch ein Teilzeitmusiker. Und wir sind nicht mehr am Anfang vom 19. Jahrhundert natürlich, sondern am Anfang vom 21. Jahrhundert. Die Medizin hat sehr grosse Fortschritte gemacht, das Wissen hat enorm zugenommen. Man kann die Körpersäfte genauestens analysieren, man kann in den Körper hineinschauen und man hat Medikamente erfunden, die das Leben der Menschen verbessert und verlängert. Der Praxisraum von Hans Burgener sieht aber gar nicht nach dieser modernen Medizin aus. Keine besonderen Einrichtungen, nichts ist in dem Wissen, das man in den medizinischen Räumen sonst vorfindet. Der Raum befindet sich in einer Gemeinschaftspraxis. Es steht eine Behandlungsliege drin, eine zusammengerollte Bodenmatte in einer Ecke, ein kleines Pültchen, ein Schrank und zwei Stühle.
So könnte es bei einem Physiotherapeut aussehen, der nicht viel Wert auf eine teure Einrichtung legt. Alles ist sehr einfach.
Ich glaube, man kann mit einfachen Mitteln sehr viel erreichen. Und gerade in der chinesischen Medizin spielt die Sensibilität für den Patienten, das Gespür, das früher Hausärzte hatten und heutzutage immer noch haben, auch wenn der apparativ-technische Bereich natürlich immer mehr uns eingeholt hat und uns eigentlich auch immer ein bisschen auf die Finger gibt, was die Intuition und das Gespür anbetrifft. Man muss es ja schliesslich apparativ-technisch noch bewiesen haben, was man selber sieht und gespürt und hört. Aber ich glaube, man kann sich sehr viel auf die eigenen Wahrnehmungen verlassen als Hausarzt.
Herr Burgener, jetzt haben wir, das heisst wir Steuerzahler, wir Bürger, haben viel Geld investiert, dass wir sie können ausbilden als einen richtigen Arzt. Und jetzt praktizieren sie nur zur Hälfte. Das ist doch eine etwas rausgeschossene Investition.
Ja, die sind noch nicht bei mir in Behandlung gewesen, also ich könnte es gar nicht so sagen. Ich wehre mich gegen die Medizin mit materiellen Maßstab zu messen, das ist für mich völlig außer Diskussion. Ich meine, es geht immer um Leben, es geht um das Wohlsein, es geht um Gesundheit, es geht um Behandlungen von Krankheit und dort darf einfach das Geld keine Rolle spielen, nach meiner Meinung. Oder ganz am Schluss. Also ich bin überzeugt, auch wenn ich eben nur Teilzeit arbeite, dass ich sehr viel den Patienten kann mitgeben, eben vielleicht, dass ich Teilzeit arbeite, aber ich kann nämlich viel mehr Zeit aufwenden für die Leute. Ich kann Notfall nehmen, wenn es ein Notfall ist. Und ich habe nicht eine Warteliste, ich habe nicht ein volles Wartezimmer, wo die Leute lang auf den Füssen rumschalpen und muss nach 5 Minuten rausgehen, weil der Nächste kommt. Und schliesslich muss ich ja Geld verdienen, weil ich halt dermassen grosses Investitionsvolumen in die Praxis gesteckt, das muss Geld wieder reinkommen. Das muss ich nicht, weil ich viel einfacher einfach arbeiten. Es muss nicht jeder Arzt alles haben. Wichtig ist, dass man mit einem Netzwerk in der Verknüpfung kann arbeiten kann. Ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen liegen. Wenn ich die das Gefühl habe, ich habe es erreicht, habe ich kein Problem, die Leute weiterzuschicken. Ob zu Leuten, die operativ, technisch à jour sind, und dann die Leute können abklären. Ich habe meine Kardiologin, ich habe meinen Gastroenterologen, ich habe meinen Blutspezialist, ich habe meinen Urologen, wo ich meine Leute weiterweise, wenn es nötig ist. Und dann brauche ich eigentlich, kann ich ganz einfache Medizin machen. Und die Kollegen und Kolleginnen, die schätze ich sehr, die haben jedes Wissen und brauchen dazu auch ihre operativ-technische Ausrüstung. Brauche ich aber hier nicht. Oder in minimem Mass.
Die Praxis von Hans Burgener ist keine gewöhnliche Praxis. Eine Halbzeitpraxis, dazu noch die chinesische Medizin. Aber die herkömmliche Einzelhausarztpraxis ist ja ohnehin am Zurückgehen, wenn nicht sogar am Verschwinden. Beim Hans Burgener kommt noch dazu, dass man im 20. Jahrhundert im Vergleich zu früher viel mehr hat können reisen und dass man sich hat davon interessieren, wie andere auf der Welt heilen. Die Chinesen zum Beispiel. Der Hans Burgener war so ein von den ersten in der Schweiz, der sich in chinesischer Heilkunst ausbilden lassen. Das hat sein Leben und Berufsleben verändert. Aber noch mehr Veränderung hat Alve die Musik bewirkt.
Das ist zweite Standbein, hilft mir eigentlich, immer wieder die Kraft zu nehmen, auf Patienten, Patientinnen einzugehen, auf die Geschichten einzugehen, die wirklich ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich quasi auch noch von einem anderen Ort ernähre als durch den Medizinalberuf, dann kann ich eigentlich auch viel mehr geben. Und das ist vielleicht der Wandel. Ich glaube, die Zeit vom Gott in Weiss, dass ein Mensch da ist, der jetzt alles für einen anderen machen kann, und sein Leben nur in Dienst der Patienten stellt, das ist Gott hilft, das ist noch in den letzten, vielleicht noch vor 20, 30 Jahren aktuell gewesen. Mein Vater hat so gearbeitet, der war schon Arzt zu tun. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, Gott sei Dank sind die vorbei. Wir haben auch eine Verpflichtung. Ich meine, die meisten sind wahrscheinlich geheiratet und haben eine Familie. Es kommen Ansprüche von dieser Seite. Jobsharing, dem Kind schauen. Das sind alles Ansprüche, die richtig sind und die gelten. Und dort müssen auch Patienten ein bisschen zurückstehen.
Sie haben schon den Wandel angesprochen. Könnten Sie mir sagen, was Sie für einen Wandel durchgemacht haben zwischen der Zeit, wo Sie angefangen haben, Medizin zu studieren und wo Sie jetzt stehen?
Ja, also ich muss sagen, meine Erfahrungen als Assistenzarzt haben mir ziemlich abgelöscht. Also einfach die Ausrichtung auf das Apparativ-Technische, Hochspitzenmedizin, Leistungsmässige, das ist mir eigentlich so zuwider gelaufen. Und der Zuwendung nachher, eigentlich schon sehr früh zur chinesischen Medizin, hat mir das einfach ein anderes Bild eröffnet. Und gleichzeitig hat es mir auch die Möglichkeit gegeben, weil man eben ein bisschen anders arbeitet, auch Teilzeit arbeiten, helfen zu einem Kind, schauen, Familie, Pflichten wahrzunehmen, Musik können verwirklichen. Das ist halt alles ineinander hineingespielt. Und ich glaube, je länger ich praktiziere, desto weniger fordernd, desto verständnisvoller werde ich auch für die Anliegen der Leute.
Aber wenn wir schon bei einem Arzt sind, der neben dem normalen Allgemeinpraktiker auch chinesische Medizin praktiziert, wollen wir doch auch fragen, was denn an dieser Medizin so interessant ist. Lenkt denn unsere Medizin nicht?
Es geht darum, dass wir Hand in Hand gehen, dass wir von den Vorteilen oder von den Vorzügen der einzelnen Methoden, die nicht gegeneinander ausspielen, sondern die zusammenlegen und dann gehen wir einen Weg, wo wirklich alle können, die am meisten profitieren können. Gerade was Chirurgie anbetrifft, ist natürlich der beste Muster. Haushoch überlegen, oder? Aber was eine ganzheitliche Betrachtungsweise vom Mensch, vom Funktionieren, vom seelischen, körperlichen, psychischen Gleichgewicht anbelangt, dort haben einfach die Chinesen eine faszinierende und seit Jahrhunderten, Jahrtausenden praktizierte Methode zur Hand, die wir nicht haben. Wir sollten wirklich aufhören, westlich gegen östlich, komplementär gegen Schulmedizin auszuspielen. Wir sollten miteinander zusammen diesen Weg beschreiten. Dann können wir beide, können alle profitieren davon.
Der Hans Burgener hat durch seine Ausbildung als Hausarzt ein Bein in der sogenannten Schulmedizin und das andere Bein in der chinesischen Medizin. Kann er den Ärger von seinen Hausarztkolleginnen und Kollegen verstehen? Geht ihn die Auseinandersetzung um die Labor und ums Geld als einem, der am Rand von dem allem steht, etwas an?
Wenn man an den Ärzten und speziell an den Hausärzten fast schrübeln, dann kann man vielleicht ein bisschen Geld sparen. Aber man macht nichts anderes als die Pflästerli-Politik, weil der grösste Teil der Kosten des Gesundheitswesens wird nicht von den Ärzten und schon gar nicht von den Hausärzten verursacht, sondern das sind ganz andere Mechanismen im Spiel. Und es ist einfacher, auf den Ärzten und auf den Hausärzten rumzuhacken und der Bevölkerung das Gefühl geben, mal, dann klopfen wir die Finger und wir machen etwas, dass die Krankenkassenprämien nicht steigen, als wirklich dort den Hebel anzusetzen, was der weh tut, wo man dann von massiven Widerstand wird, vielleicht stossen, sprich Pharmaindustrie, sprich die ganz apparativ-technische Branche, sprich die Krankenkassen, die ihr das Geld auch anlegen und mit der Börse weiss wie viele Millionen bis weiss wie viel mehr verloren haben. Es ist einfacher, auf den Ärzten zu hacken, als dort mal den Finger herzuhalten.
Der Hans Burgener, der Arzt und Facharzt für chinesische Medizin und der Musiker Hans Burgener. Mit dem Hans Burgener haben wir eine von vielen verschiedenen Karrieren von Ärzten ein bisschen kennengelernt. Wie viele andere Berufe, zum Beispiel Kapitän bei der Swissair, hat auch der Arztberuf eine gewisse Banalisierung verwünscht. Auch Arzt sein ist ein gewöhnlicher Beruf geworden. Fertig also die Zeit der Götter oder Halbgötter in Wiss. Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass sie so Halbgötter geworden sind? Der Gump von 1809 auf 2009 ist hier alle ein bisschen zu weit gewesen. Machen wir also hier noch in der Mitte 1909 einen Halt. Auf welche Fortschritte schaut man dann 1909 in der Medizin zurück? Der Medizinhistoriker Urs Boschung.
Die Medizin hat sich sicher sehr stark geändert zwischen 1809 und 1909. Die ganze Grundlage ist jetzt viel mehr auf den Naturwissenschaften. Man hat jetzt viel mehr Krankheiten von ihrer anatomischen Grundlage angefangen zu verstehen. Man hat gesehen, dass die Organe sich verändern, dass es nicht primär, wie man früher gemeint hat, Säfte das Wesentliche sein. Man hat jetzt inzwischen auch die Anatomie nicht mehr nur quasi mit grobem Auge betrieben, sondern man hat das Mikroskop einbezogen. Man ist zum Feinbau von den Organen, von den Geweben und zu den pathologischen Veränderungen gekommen und hat dann im Laufe des 19. Jahrhunderts eben natürlich auch die Krankheitserreger, die man früher gar nicht hätte nachweisen können, die man vielleicht irgendwie vermutet hat, weil man gewusst hat, die Krankheiten sind ansteckend. So. Die hat man jetzt mit dem Mikroskop nachweisen können. Wenn man weiter daraus schaut, muss man sagen, man hat zwar jetzt in der Chirurgie zum Beispiel und auch in der allgemeinen Praxis vielfach mit sterilen Instrumenten gearbeitet und man hat auch Desinfektionsmittel gehabt, was man aber nicht hatte, sondern erst im Laufe des 20. Jahrhunderts sind wirksame Mittel im Sinne von Antibiotika. Die kommen erst im Laufe eben vom 20. Jahrhunderts. Penicillin kommt erst hier bei uns erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig in Gebrauch.
Aber wenn man Bilder von den Praxen aus der Zeit nach der Jahrhundertwende sieht, dann erinnern sie einem schon an heutige Praxisräume. Einfach ein bisschen altmodischer sind sie noch. Es sieht alles weiss und steril aus. Der Doktor hat ein Mikroskop, es gibt auch Strom, man kann elektrische Geräte in Betrieb nehmen, man kann in Toren, in Rachen, in die Augen hineinleuchten und seit wenigen Jahren hat man auch die Röntgenstrahlen und kann die Patienten durchleuchten. Der Doktor trägt einen weissen Schurz und hat das Stethoskop um den Hals gelegt, wie das jeder Doktor in jeder Ärzteserie am Fernsehen immer noch macht. Der Jahrhundertanfang war ein Wendepunkt, nicht nur wegen der vielen neuen Erkenntnisse in der Medizin. Sie ist jetzt modern, gründet völlig auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Organisation der Ärzteschaft, der Ausboschung.
Vor 1919 so, war es ein Verein, der sich getroffen hat zu Fortbildungsveranstaltungen und so schöner Geselligkeit. Eine Art so kleine Weiterführung von einer Studentenverbindung. Um die Zeit von 1910 ist das Bewusstsein erwacht, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil nämlich auf Seite der Patientenschaft sich auch vieles verändert hat. Es hat immer mehr Krankenkassen gegeben, und die Krankenkassen haben angefangen, mit den Ärzten Abkommen oder Verträge zu schliessen. Und die Ärztegesellschaften haben in dieser Zeit nicht nur Berner, sondern auch andere, haben gefunden, wir müssen selber auf einmal als Stand auftreten. Wir sind das bisher nicht gewesen. Wir müssen uns jetzt eine Standesordnung geben. Was heisst, was ein standeswürdiges Verhalten ist als Arzt, dass man kann sagen kann, wir entsprechen einem hohen Stand, wir machen aber dafür auch einander gegenseitig nicht schlecht, wir machen einander nicht Konkurrenz, indem wir einander Patienten abjagen und wir treten gegen aussen geschlossen auf und lassen uns nicht mehr vereinzelt so zu Einzelabmachungen und Einzelverträgen gewinnen. In Zukunft wird mit der Krankenkasse nur noch von der kantonalen Ärztegesellschaft verhandelt und Tarif abgemacht. Und nicht mehr einzeln so, dass wir als Ärztestand, was wir jetzt haben, eine Standespolitik betreiben können und damit eben auch mehr Gewicht haben gegenüber Kasse. Und das war eigentlich ein Wendepunkt in der Entwicklung der ärztlichen Vereinigung, nicht nur in Bern, sondern an anderen Orten auch. Man muss ja auch sehen, dass in dieser Zeit man sich auf Bundesebene hat zusammengeschlossen hat, eine Oberorganisation der kantonalen Ärztegesellschaften, die eben auch auf der nationalen Ebene hat probiert, den ärztlichen Standpunkt bei all diesen Veränderungen im Gesundheitswesen zu vertreten.
Standesorganisation, ist das gleichzeitig auch so die Geburtsstunde der Götterin Weiss?
man hat gesagt, Halbgötter in Weiss. Das ist schon sehr viel und geht wahrscheinlich darauf zurück, erstens mal eben auf einen weissen Mantel in der Medizin, was mit dem Umschwung zusammenhängt, den ich so ein bisschen geschildert habe, um 1910, wo eben die Anforderungen von der Hygiene, von der Antisepsis und Asepsis stärker zum Durchbruch kommen. Und die Chirurgie hat das natürlich ganz besonders symbolisiert. Das Weiss war die Farbe von der Chirurgie und die Chirurgie war quasi die Königsdisziplin innerhalb der Medizin. Die hat am meisten können bewirken, hat die spektakulärsten Eingriffe können vorweisen und die Chirurgen waren auch damit die angesehensten Vertreter von der Medizinerschaft gewesen.
In einem Ton ganz ungeniert beiraucht Tabak und Gerstensaft. Wo einer will, den Vorsitz führen, wird ihm gepflegt die Wissenschaft. Und die Kollegialität, womöglich auch ohne Etikett, ohne Etikett, ohne Etikett.
Die Ärzteschaft hat der Ausbuschung erzählt, hat auch dem geselligen Zusammensein dient. Kein Wunder, gibt's auch ein Ärztechor. Und natürlich ein Vereinslied.
Der Doktor X von Y, der spürt uns nicht die Digestion, die Digestion.
Von der Ärztegesellschaft aus gesehen, ist 1809 der Anfang gewesen, wo das Bedürfnis war, sich zusammenzuschliessen. Die Medizin ist etwas Einheitlicheres geworden. Das hat zur Folge gehabt, dass man jetzt auch im vis-à-vis von der Öffentlichkeit, von dem Publikum, hat das Bedürfnis gehabt, einheitlicher aufzutreten. In dieser Zeit hat man sich noch ziemlich wehren gegen die unbefugten Heiler auf dem Land aussen. Und wenn man jetzt den Punkt 1919 schaut, so ist dort das noch viel stärker gewesen. Auf der Patientenseite aber sind inzwischen Krankenkassen entstanden und der Arzt ist nicht mehr nur dem Einzelpatienten gegenüber gestanden, sondern eben der Patientenorganisation, die hat gezahlt und wo damit auch hat auf das Tarifwesen Einfluss genommen. Und dort ist der Moment gewesen, wo man gesagt hat, wir müssen noch auf dem Gebiet, wo wir bisher uns weniger darum gekümmert haben, müssen wir aktiv werden. Das ist quasi die Wendung zur Standespolitik, die von dann an eigentlich immer stärker dominiert hat. Mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass eigentlich das Ärzteeinkommen trotz allem, was ist gesagt worden, nicht mehr zunimmt, sondern dass eben die Zahl der Ärzte vor allem hat zugenommen. Während die Zahl der Bevölkerung sich nicht mehr stark vergrössert hat, ist die Zahl der Ärzte immer noch stärker angewachsen, vor allem nach den 1970er Jahren. Und damit ist man nachher beim Punkt, wo man heute angekommen ist, dass es zwar sehr viele Ärzte gibt, dass sie aber ungleich verteilt sind und dass mit der grossen Zahl und den entsprechenden Kosten jetzt ein Druck auf die Ärzteschaft entstanden ist, wo sie eigentlich als nicht gerechtfertigt empfinden für das, was muss geleistet werden. Und auf der anderen Seite aber in der Summe zu einer Belastung geführt, wo eben irgendwo man jetzt an Grenzen stößt.
Es gibt ja aber auch innerhalb von der Ärzteschaft eine Trennung. Also wenn ich jetzt auch vom Sozialprestige heute anschaue, ein Herzchirurg oder so, also ein Spezialist, das ist jemand, der verdient auch viel Geld. Und dann auf der anderen Seite ist der Hausarzt, der sozusagen der Proletarier von den Mediziner geworden ist.
Seit langem wird immer erzählt, auch von Ärzteseite her, auch, dass der Hausarzt der eigentlich wirkliche richtige Arzt ist. Das sieht man in den Diskussionen immer wieder. Und die FMH selber ist ja eigentlich auch, möchte die Hausärzte stärken und sie sich alle in der Meinung, dass auch das zu der Kostensenkung würde führen. wie es in der Bevölkerung aussieht, ist zwar vielleicht der Hausarzt nicht der glamouröse Prestigevertreter von seinem Fach, aber wie mir scheint, zumindest bei der Bevölkerung, die noch Hausarzt hat, scheint das Ansehen vom Hausarzt doch noch sehr hoch zu sein.
Hubert Steinke.
Bis einen Sohn, sein toller Hund, so wollte dies was heißen. Man wurde toll zur selben Stund und fing selbst an zu beißen. Jetzt fürchtet keiner mehr die Wut, durch Serum wird man saft und gut. O Serum, 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 o que mutatio rerum.
Das Ansehen vom Hausarzt ist noch hoch, meint der Hubert Steinke, aber Halbgötter in Weiss sind sie sicher nicht mehr.
Das ist natürlich auch eine grundsätzliche Entwicklung in unserer sogenannten postmodernen Gesellschaft, dass alles, was bisher quasi als klassisches Inbild von Autorität oder von Repräsentation gegolten hat, bis zu einem gewissen Grad in Frage gestellt wird. Und bei den Ärzten zeichnet sich das natürlich insofern deutlich aus, weil der Arzt sozusagen das Maximum ist vom Ansehen, das man überhaupt hätte können haben. Und dass es sich dort vielleicht ein bisschen markanter auswirkt, dass man alle die Autorität in Frage stellt, scheint mir verständlich zu sein. Andererseits muss man sehen, dass wenn man heutige Anfragen anschaut, dass der Arzt immer noch mit Abstand das höchste Ansehen von allen Berufsgattungen haben, auch wenn das im Abnehmen begriffen ist.
Der Hubert Steinke, Oberassistent am Medizinhistorischen Institut zu Bern. Arzt sein ist immer noch der Beruf mit dem höchsten Ansehen. Wir sind schon wieder zmitscht in der Gegenwart. Gehen wir nochmal in eine Berner Hausarztpraxis. Sie ist im Parterre in einem Block. Eigentlich ist es eine Dreizimmerwohnung, 80 Quadratmeter, und hier praktiziert Bruno Kissling seit 1982. Er arbeitet zusammen mit zwei Praxisassistentinnen, er hat ein kleines Labor, er hat auch ein Röntgengerät. Es ist alles sehr einfach und sympathisch eingerichtet. Der Bruno Kissling engagiert sich sehr für die Allgemeinmedizin. Er war lange im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, hat die Zeitschrift der Allgemeinpraktiker mitbegründet, ist Delegierter beim Welthausärzteverband und Präsident vom Europäischen Hausärztekongress, der noch dieses Jahr in Basel stattfindet. Er bildet in der Praxis auch Assistentinnen und Medizinstudentinnen und Studenten aus. Also sehr engagiert und gleichzeitig findet er, dass sowohl er als auch seine Praxis Auslaufmodell seien.
Zwei Auslaufmodelle passen ja zusammen. Praxis ist ein Auslaufmodell. Ich habe Kollegen, die das nicht gerne hören. Aber es ist ein Auslaufmodell, weil Gruppe, Grosspraxis schon die Zukunft ist von der Hausarztmedizin. Hier innen braucht es eine riesige Kraft an Autonomie, an Selbstständigkeit, an Bereitschaft, zu arbeiten, da zu sein, oder? Das sind 12-Stunden-Tage in der Regel, wenn ich da bin. Und man ist dann doch in vielen Entscheiden im Moment allein. Man ist aber gesamthaft gesehen nicht allein, weil ja ein ganzes Netz von Spezialisten bei mir. Wenn ich zum Beispiel ein unklares EKG habe und der Patient macht mir Sorgen, das fragt sie mit dem Kardiologen. 5 Minuten später sitzen wir am Telefon, verhandeln, was weiter soll gehen. Also das Netz ist gegeben. Aber im Moment, wo etwas passieren kann, ist man wirklich sehr allein. Das ist man dann in der Gruppenpraxis doch weniger, gibt mehr Sicherheit. So mehr als Auslaufmodell, ja. Ich werde 60 das Jahr. Ich freue mich drauf. Ist eigentlich schön, 60 zu werden. Aber wie gesagt, noch nicht müde. Ich arbeite immer noch sehr gern. Und immer auch noch Pläne. Und das Auslaufmodell stimmt andererseits auch, weil ich bin quasi fast im Durchschnitt vom Alter der Hausärzte in der Schweiz. Die sind im Durchschnitt 57-jährig. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren etliche rechnen mit Frühpensionierung oder mit Teilzeitarbeit, werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden rund 3'000 Doktor Hausärzte müssen ersetzt werden, altershalber. Und pro Jahr eröffnen rund 75 Praxen, Hausarztpraxen in der Schweiz. Und pro Jahr machen wir etwas über mehr als 100 Facharztprüfungen in Allgemeinmedizin in der Schweiz. Also hat er gesagt, der Nachwuchs können zu generieren, ist im Moment schwierig. Auch aus dem Grund wieder die Idee der Grosspraxen, wo dann Leute, junge Leute, die Teilzeit arbeiten, die im Team arbeiten, die nicht unheimlich viel Geld in die Finger nehmen, um so eine Praxis aufzutun, damit sie auch wieder wegzügeln können, wenn nötig. Sie wollen sich nicht mehr so binden. Damit die einen Arbeitsplatz finden, wo sie sagen, oh, super, die Hausarztmedizin, da gibt es Strukturen, da kannst du arbeiten und du kannst aber auch wieder zügeln, du verlumpst nicht am Arbeiten, du hast eine gute Kollegschaft, das wollen wir werten. Weil das schon Studenten wissen, oder? Und das, die Begeisterung für die Hausarztmedizin auf dieser strukturellen Ebene kann gefördert werden, damit man dem Auslaufmodell Hausarzt von 57-jährigen Durchschnitt kann entgegenwirken.
Bruno Kiesling, wo Sie das Studium angefangen haben, haben Sie ein bestimmtes Bild vom Arztberuf? Welches sind die wichtigsten Veränderungen gesehen in dieser Zeit bis zum heutigen Tag, wenn Sie zurückschauen?
Also mein erstes Bild vom Hausarzt, jetzt ist unser Nachbar gesehen, der eine Hausarztpraxis hatte. Und der ist auch ins Haus gekommen, wenn er etwas hatte. Und das ist wirklich, dass sie ein Gramm, ich sehe, wie der Kunde, ich weiss, wie der schmeckt, ich sehe, wie er nachher die Hände wischt und wieder geht. Das ist so ein Gramm, das mir sehr, sehr Eindruck gemacht hat. Dann schon, als ich dann als Student eigentlich schon Hausarzt werden wollte. Und das Curriculum dann in der Weiterbildung, das ist die Zeit, wo man im Spital tätig ist, habe ich auch ein bisschen auf das ausgerichtet gehabt, nur zum Teil, weil so richtige Laufbahnentwicklungen hat es dann noch nicht gegeben. Also ich war zum Beispiel in einer Höheklinik, habe in der inneren Medizin gemacht, habe Hals-Nasen-Ohren-Medizin gemacht, aber auch Neurochirurgie zum Beispiel, und zwar lang. Dort bin ich hingegen als Allgemeinmediziner eingesetzt worden auf der Abteilung. Also das war ein Curriculum, das man nicht machen konnte, wo man dann gewusst hat, am Schluss ist man Hausarzt. Und dann ist man in die Praxis rausgekommen und hat man einfach gemerkt, was da auf mich zukommt, das habe ich eigentlich so nicht gelernt. Und hat dann in den ersten Jahren unter doch manchem Kampf und Unsicherheit und auf starkes Hören auf die Spezialisten im Spital, was die verordnet haben, nachher müssen wir weitermachen, dann müssen wir lernen, dass man eigentlich einen ganz eigenen Weg muss gehen mit den Leuten. Und dann so in den 90er Jahren ist sie dann der Qualitätszirkel langsam aufgekommen, wo die Doktor mehr zusammengesessen sind, gleich in der Peer-Gruppe, also in der gleichen Ebene, miteinander geredet haben, dann haben wir dann mehr gemerkt, ah, der Kollege, der hat genau das gleiche Problem, der ist auf dem gleichen mühsamen Weg Hausarzt geworden, wenn ich, aber wir sind eigentlich auf das gleiche Resultat gekommen. Also die Leute, unsere Patienten, haben uns zu den Hausärzten gemacht, wo wir dann geworden sind. Heute wollen wir das natürlich verbessern. Wir wollen, dass junge Hausärzte, die Hausärzte werden, ein klares Curriculum haben, in der Hausarztmedizin noch ausgebildet werden. Und wenn sie in die Praxis kommen, am ersten Tag, abgesehen von der Erfahrung natürlich, das Rüstzeug für Hausarztmedizin haben, als eigene Disziplin.
Arzt, Hausarzt zwischen Gesundheitsdienstleistung und Heilkunst. Wie ist das? Der Bruno Kiesling.
Es ist Dienstleistung und Kunst und Begleitung in einem. Es gibt natürlich Gesundheitsstörungen, wo die Leute Patienten zum Doktor bringt und da werden sie gesund werden davon. Aber viele werden ja nicht gesund. Vielen geht es zwar gut mit ihrer Krankheit, aber sie sind eigentlich chronisch krank, obwohl man das auf der Strasse nicht ansieht. Sie haben innere Situationen, wo Medikamente brauchen, wo müssen betreut werden, Kontrollen brauchen. Und dort drauf kommt, dass das längere Überleben von der Krankheit, da kommen neue Leiden, wieder etwas, das nicht abheilt, sondern wieder eine Langzeitbetreuung braucht. Und ich denke, und das zum Teil 4, 5, 6, 7 verschiedene Orte, wo Patienten immer mit sich tragen und was noch gut geht dabei eigentlich. Und Kunst ist, den Patienten zu helfen, dass sie ihren Lebenskontext weiterführen können, dass sie an den Behandlungen, die nötig sind, bleiben, sie zu begleiten. Und das ist eigentlich nur möglich durch eine tragende Beziehung zum Patienten. Und die tragende Beziehung zu gestalten, durch all die Klippen und Schwierigkeiten, aber auch schöne Seiten vom Leben, das ist eine Kunst, denke ich. Das ist einem ein bisschen weit gegeben, aber nicht nur, es ist auch lernbar, aber dort ist ein grosser Kunstanteil. Und auch die einzelnen Elemente, die man dann macht, am Herz, an der Lunge, an der periphere Zirkulation etc. Das sind zum Teil wie Dienstleistungselemente in diesem Kunstwerk Arzt-Patienten-Beziehung.
Stinkt Ihnen das, wie jetzt die Hausärzte in der öffentlichen Diskussion in der Politik drankommen?
Die zwei Seiten wieder. Patienten haben sehr grosse Stücke auf uns. Also sie schätzen uns sehr. Das trägt uns. Was uns schon stinkt, ja, ist, dass die Politik mit allen Massnahmen, die sie ergreift, um die Gesundheitskosten, einen sogenannten Griff überzukommen, auch sehr viele Elemente wählt, die in erster Linie den Hausärzten schaden und der Hausarztmedizin. Und mit dem Wort sind wir auch bei den Politikern, bei den Bundespolitikern vor allem auch, sind wir hoch im Kurs mit Wort, aber mit den Daten nachher, gerade auf der Bundesebene, mit den letzten Sachen, die ergriffen worden sind, mit Labor, mit den 30 Franken Praxisgebühren etc., mit dem Praxisstopp, leiden vor allem die Hausarztmedizin, nicht die Spezialisten. Das stinkt uns schon, ja.
Wie geht es weiter mit der Hausarztmedizin?
Die Hausarztmedizin wird weitergehen. Die Hausarztmedizin wird in Zukunft eine wachsende Gruppe von jungen Leuten wieder begeistern können. Die Hausarztmedizin ist sehr innovative Medizin in der Gestaltung der Arbeitsstrukturen. Zum Beispiel eben, ich habe Grosspraxen erwähnt, die dann hier nicht nur in den Köpfen sind, sondern durchgeführt werden. Neue Notfallkonzepte werden entwickelt, wo Spitäler und Hausärzte auch in den Regionen zusammenarbeiten. Dann ist die Hausarztmedizin definiert worden, wissenschaftlich definiert worden, damit man ein klares Bild bekommt, was das überhaupt soll. Nämlich, es ist eine eigene Wissenschaft.
Es gibt auch Lehrstühle jetzt an der Universität. Auch,
genau. Es gibt jetzt 4 Lehrstühle in der Schweiz bei 5 Universitäten. Das ist, hat auch einen Impact wieder auf die Forschung. Die Forschung, die bis jetzt ein bisschen tief ging, ist die Hausarztmedizin, die hat einen massiven Schub erfahren. Das wird auch die Lehre glaubwürdiger. Denn die Institute haben Möglichkeiten, von Studentencurricula aufzustellen. Das bedeutet hier im Kanton Bern konkret, dass jeder Medizinstudent vom ersten Semester an beim Hausarzt ist. Er ist 8 Halbtage pro Jahr, während den ersten 3 Jahren, bei seinem Hausarzt, den er in der Sprechstunde begleitet. Also bevor er eine Ahnung hat von Medizin, kommt er in die Atmosphäre von Arzt-Patienten-Kontakt hinein. Und es ist erstaunlich, was die jungen Menschen an spontanen Fähigkeiten für das mitbringen. Im 3. Jahr sind sie nachher noch ganze 3 Wochen im Hausarzt. Und wir hoffen schon, dass die Einsicht in das Berufsfeld und auch der Kontakt zu Vorbildsfiguren die jungen Leute mehr und mehr in die Hausarztmedizin einführen. Und es ist natürlich auch sehr spannend. Die jungen Leute merken dann das, wenn sie da sind. Und mir fällt es dann auch immer mehr auf, wenn ich eben begleitet werde von einem jungen Student, wie vielfältig es da ist. Wie von der Arbeitsproblematik gegenüber einem verstauchten Zeichen, einfach alles, von Depression bis einfach alles. Alles kommt täglich vor. Es ist ein breites Spektrum, es ist faszinierend. Und das Eintauchen in die Lebensgeschichten und dort mitzuhelfen, zu gestalten, die Leute müssen es auch letztlich selber, das ist faszinierend. Und ich denke auch, die Faszination kann man auf junge Leute übertragen.
Wenn man sie so hört, sie schauen mit Zuversicht in Zukunft.
Ich schaue mit Zuversicht in Zukunft, ja. Denn es wird immer Doktor geben und es wird immer Patienten geben. Und die Politiker, die wir vorhin erwähnt haben, die kommen und die gehen. Und die Administratoren, die kommen und die gehen. Modell wechseln von Hinz zu Kunz, von A bis Z. Aber wer bestehen bleibt, ist der Doktor und der Patient. Und vor allem der Hausarzt und der Patient. Denn der Patient in diesem riesen Angebot der Therapiemöglichkeiten ist verloren. Er braucht einen Guide, einen Führer, durch all das Ganze durch, wo er weiss, der könnte mehr, der weiss, aus allen diesen Gesprächen im Verlauf dieser Jahre, was ich will, wenn ich mir mein Leben, mein Sterben vorstelle. Und dann wird der Hausarzt wählen und es wird die jungen Leute begeistern, das zu übernehmen.
Der Bruno Kissling, Allgemeinpraktiker zu Bern. Ein Hausarzt, der überzeugt ist, dass sein Beruf eine schöne Zukunft vor sich hat. Nicht ohne, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen eine scharfe Kurve nehmen müssen. Zum Beispiel von der Einzelpraxis in die Gruppenpraxis. Eine weitere grosse Veränderung im Laufe der 200-jährigen Geschichte der Berner Ärztegesellschaft, die sich immer wieder neu orientieren musste und schauen, wo es weitergeht.
Aus Anlass von der 200-jährigen Geschichte von der Berner Ärztegesellschaft hat Martin Heule den Wandel vom Arztberuf angeschaut.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.